Crunch-Time in der regionalen Liga mit Enttäuschung und Glücksgefühl als Rechenspiel um 0,01 Punkte um die Aufstiegsspiele in der Viertliga und die U18-Teams vom AFF sind weiterhin auf Kurs. Und heute dreht sich schon viel um die kommende WM im Sommer in Nordamerika und Mexiko. Der Medienmanager Sergio Affuso, der übrigens seit Jahren in Fribourg lebt, ist vorbeigekommen und hat über seinen Job erzählt. Natürlich hat er auch mit vielen Schweizer Journalisten zu tun und sieht:
Die Journalisten meinen immer, sie wissen alles. Stimmt nicht, bei weitem nicht. Die Spieler meinen immer, die Journalisten wissen viel weniger, als sie eigentlich wissen. Das stimmt natürlich auch nicht.
Okay.
Es ist irgendetwas in der Mitte, wo der Wahrheit entspricht.
Ja, der Sergio verratet noch, wie fest ihn die League zu den Kader bekannt gab, genervt hat und wieso der Michel Ebüscher sein Nachfolger könnte sein. Los geht's!
Mit Zangeli.
Mit Teamsport 89 zu Tafers. Rüda Teamsport.
Erster Gesprächspunkt, Erstliga Frauen SC Düdingen. Die haben 3-0 verloren auswärts gegen Concordia Basel und haben definitiv auch rechnerisch keine Chance mehr auf einen Aufstieg. Was sie noch erreichen, ist der Platz Nummer 2. Aber auch da muss es sehr gut gehen, jetzt, für dass sie noch zweit kommen. Oder dann wird es dann halt der dritte Platz, den sie schon jetzt auf Sicherheit. Auch in der Zweitliga Inter gibt es nichts Erfreuliches zum Erzählen. Eine 3-2-Niederlage für Düdingen daheim, wo zwei Penalten gegen sich bekommen. Ziel würde jetzt noch sein, Platz 5 zu sichern. Und beim FC Oberstdorf ist nach der 3-0-Niederlage, wo alle Goal in der ersten Halbzeit passiert, jetzt auch der Abstieg besiegelt. Viele wären das Team verlassen. Dazu dann sicher in einer nächsten Ausgabe noch etwas mehr, wer das alles ist und was sie da dazu sagen. Die Zweitliga für Kerzers und Oberland, da geht es um nicht mehr extrem viel. Ja. Jetzt da nach dem Göpp-Match, der war. Kerzers hat den Match 4-1 gewonnen, den sie gegeben haben. Und die könnten den dritten Platz von Schönberg noch reichen, wenn es gut geht. Oberland, die haben verloren gegen Gümfass schon unter der Woche, sehr dezimiert. Und die probieren jetzt da auch noch den sechsten Platz heimzusichern, nach dieser super Saison, die sie gezeigt haben. Dann in der Drittliga war der Spitzenkampf zwischen Düdingen und Seisa. Ja, leider aus unserer Sicht nicht erfolgreich gewesen. Düdingen hat verdient gewonnen, 3-0, erste Halbzeit noch 0-0 gewesen und dann gerade ein Doppelschlag. Nach der Pause hat sie auf Ziegerbahnen geführt und dort dann auch mit einem sackstarken Goalie, Luca Ebüscher, bravo, hat zwei, drei riesen Saves gemacht und darum Gratulation an Düdingen. Die sitzen sicher in den Aufstiegsspielen und versuchen da natürlich aufzusteigen, wo sie auch hergehört ist, mit dem Mittelfeld, das sie da gegeben haben in den letzten Wochen. Also da gehören sie ehrlich gesagt auch nicht in der Drittliga, definitiv nicht. Und der zweite Platz hat jetzt auch Richemont übernommen. Die haben 5-0 gewonnen, auswärts gegen Tafers Alterju. Obwohl dass sie da vielleicht ganz am Anfang noch ein bisschen Schwein hingegeben, wie ich gehört habe, aber nein, doch gleich klar gewonnen. Und darum jetzt vor dem letzten Spieltag. Ja, Düdingen dadurch, Richemont muss ja, für uns am Schluss sicher nur noch gewinnen. Und Seisa muss auf das Märle vom FC Fribourg hoffen und gleichzeitig daheim gegen Gormus gewinnen, falls es doch noch mit dem Aufstiegsspiel würde klappen. Also da jetzt ein bisschen vorgespurt und dann auch noch ganz spannend unten an. Und dort ist etwas passiert zu Ungunsten von Bösing, obwohl das ja punktgerecht gegen Göffers. Hier sind noch Penalty verschossen. Und das könnte jetzt ganz teuer sein, weil Murten, die haben auswärts Gormus geschlagen und haben sich darum jetzt so über den Strich gehievt. Bösingen lobt jetzt im letzten Match gegen Düdingen. Ach, ganz schwierig jetzt hier noch über den Strich zu kommen. Sie müssen gewinnen. Und Düdingen, die will wahrscheinlich drei Heimspiele haben in den Aufstiegsspielen. Und darum wäre sie auch da nicht locker lassen, weil wenn sie würde verlieren, Düdingen, dann riskierte sie vielleicht noch, dass sie nicht erst die Gruppe abschließen. Darum würde es da auch Kindergeschichte geben, Kinderseisler-Geschichte. Und würde in dem Fall ganz böse für Bösingen da Klasse können zu halten in der Drittliga. Und dann noch ein Match, wo es darum nicht mehr viel ist gegangen, aber Wünnewi-Flamat hat auswärts gegen Gurtenberg zwischenzeitlich 3-0 geführt und gleich noch 5-3 verloren. Auch da Fogo-Wöde-Match gewesen. Und das so ein bisschen Zum Fast-Abschluss der Drittliga nächste Woche ist der Nein fertig. In der Frauen-Drittliga, das steigt jetzt morgen nach dem 3-0-Sieg auf. Gratulation an sie. Auch ins Oberland mit einem wichtigen Sieg. Und da ist noch ein bisschen die Frage, wie viele steigen da überhaupt ab? Du hast noch keinen Strich gezogen. Und darum kann man das noch nicht genau sagen, wie viel was da nimmt. Dann Viertliga. Und da ist einfach vor allem etwas rauszustreichen. Das ist das Hitchcock-Finale. Um die Aufstiegsspiele für Recht halten St. Dursche. Und zwar geht es ja da um den Drittplatzierten, der noch würde eventuell in die Aufstiegsspiele kommen. Und wenn ich just gerechnet habe, gibt es eben, dass ja die zwei besten Gruppen, dritten von diesen fünf Gruppen, noch mit kommen. Recht halten St. Dursche hat die Hausaufgaben gemacht, hat Schmidt 5-0 eingeladen. Und darum ist es ein Punktenkoeffizient von 1,95. Und wenn man das schaut, Kerzers, die hier ein besserer Koeffizient, die sind in den Aufstiegsspielen mit dabei. Aber wer jetzt ganz knapp noch hinter dran ist, ist Villars-Urgland 2, die hier ein Punktenkoeffizient von 1,94. Also 0,01 Punkte ist recht alt, St. Dursche momentan noch vor. Also es geht um alles im letzten Spieltag, im Fernduell sozusagen, was recht alt St. Dursche macht und was Villars-Urgland macht. Recht alt St. Dursche spielt aber gegen die Zweitplatzierten, Tafschalterschwein. Bei denen geht es jetzt gerade um nichts mehr. Die Seidaufstiegsspiele, ich weiß nicht, was da noch passiert. Aber Recht aus St. Dursche muss wahrscheinlich gewinnen, für das sie auch noch in die Aufstiegsspiele kämen. Dann in der 5. Liga, da gibt es ein paar Päckchen.
Das Päckchen von der Woche.
Und zwar gerade für zwei Teams. Überstorf 3 hat 6-3-7-1 geschlagen, Hattrick von Alain Meyer. Und genau das gleiche Resultat von Grolle ESB gegen Tafersaltersü, auch hier 7-1. Das also die hohe oder höchste Ergebnis hier im regionalen Schutten von dieser Woche. Und vielleicht noch erwähnenswert Etoile Sport 2, wo gegen Brünnisried 1-0 gewinnt, trotz 70-minütiger Unterzahl. Dann noch ein kurzer Blick auf die Junioren-Auswahlen, auf die U18-Teams vom Team AFF. Die Männer die spielen am Sonntag das Halbfinal-Hinspiel gegen das Team Südostschweiz um einen Schweizer Meistertitel, aber eben fangen wir mal Hinspiel. Und die U18-Frauen die haben am Samstag das Halbfinal vom Women's Cup gegen GC. Und da geht es um einen Titel, für das der Kanton weiterhin ein paar Pokale sammeln kann. Und darum jetzt schon der Ausblick auf nächste Woche der Meisterligen. Da ist es wirklich der letzte Saisonmatch für die meisten Teams. Da kann ich da endlich zurückgucken, wer da am besten tippt hat. Für die, die sich noch daran erinnern müssen, es gibt auch noch Gutschein zu gewinnen beim Rüda für den besten Tipper oder die beste Tipperin. Das war die Folge mit den Messerli-Brüchen. Mit oder das nächste Woche feinsäuberlich ausrechnen und auswerten, wer da am besten vorausgesehen hat, wie da die Teams wären abschneiden gegen oben oder auch gegen unten. Aber jetzt gibt es zuerst das Gespräch mit dem Sergio Affuso. Viel Spass. Hallo Sergio, schön, du bist schon da.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir nehmen am Freitag, 22. Mai auf. Die WM fährt für die Schweiz am 13. Juni San Francisco an. Also sozusagen die letzte Möglichkeit, dass du dir auch Zeit nehmen kannst.
Genau, übermorgen geht es los für mich ins Pre-Camp. Also das letzte Camp, bevor wir dann abfliegen in die USA. Aber haben wir natürlich gerne Zeit genommen für Radio Fribourg.
Ja, sehr gerne. Merci vielmals. Für die Leute, die dir nicht kennen, von wo kommst du ursprünglich? Du wohnst ja jetzt mittlerweile in Fribourg. Wie bist du zu dem Job gekommen, den du jetzt bei der Schweizer Nazi machst?
Genau, ich habe es gerade vor kurzem ausgerechnet. Seit 12 Jahren in Fribourg, in der Stadt. Ursprünglich komme ich aus dem Tessin. Und ich bin in Fribourg gekommen für ein Studium. Habe Medien und Kommunikation studiert an der Uni. Wie ich zum Job gekommen bin, ja, ich habe Medien und Kommunikation studiert, habe während dem Studium schon in der Kommunikationsabteilung von Swiss Tennis, vom Schweizer Tennisverband, gearbeitet. Und nachher, als ich mit dem Studium fertig war, bin ich zum SFV und nach wenigen Monaten auch in Nazi gekommen. So hat sich das Ganze ein bisschen ergeben.
Und deine Jobbeschreibung auf SFV ist Media Officer von der Schweizer Nazi.
Dann gut.
Was
steckt dahinter?
Was macht die Person genau?
Ich tue immer ein bisschen anpassen, je nachdem, wer mich fragt. wenn es über 60-Jährige sind, wie meine Grosseltern damals, habe ich es ein bisschen anders erklären als jetzt wahrscheinlich euch. Schlussendlich ist es der Medienverantwortliche, der sich um Medienaktivitäten kümmert, vor allem von den Spielern. Ich mache das nicht allein. Ich mache das zusammen mit dem Adrian Arnold, der Direktor Unternehmenskommunikation vom Verband ist. Er ist auch mein direkter Vorgesetzter. Und während er fürs Gesamtbild verantwortlich ist, für strategische, auch der Berater von Präsident, Direktor und Nationaltrainer ist, bin ich der, der operativ quasi Medienanfragen beantwortet, wo Pressekonferenzen koordiniert, moderiert, wo die Spieler beratet. sehr viel in Kontakt ist mit den verschiedenen Fernsehen, in unserem Fall vor allem mit der SRG. Das ist ein bisschen sehr vereinfacht, mein Job.
Und die Highlights, das sind natürlich gegen die grossen Turniere, wie jetzt eben gerade eins ansteht. Eben, zu dem können wir dann sicher noch ein bisschen länger darauf sprechen. Aber was macht der Sergio, wenn es Clubfußball ist, wenn ganz normale Saison ist? Gibt es da genug zu tun, kann man blöd sagen?
Das sind nämlich die dankbaren Fragen, wenn ich total im Stress bin, irgendwie schon 7 Monate vor dem Turnier und dann fragt mich jemand, ja, aber jetzt ist es ja einfach, oder? Jetzt
genau.
Ist gerade nichts los. Nein, also es ist ein 100% Job rund um das ganze Jahr. Einerseits machen wir nur das, also in grösseren Ländern, in grösseren Verbänden, wie zum Beispiel beim DFB in Deutschland, da ist mein Pendant schon nur für das Nationalteam angestellt. Die macht das ganze Jahr. Beim SFV ist das nicht so. Also ich mache nebenbei, bin ich noch Co-Leiter vom Content-Team, also quasi zusammen mit meinem Kollegen, mit dem Fabian Michel, verantwortlich für all das, was auf Social Media gebracht wird, auf allen Kanälen, von Frauenfußball über den Verbandskanal, die verschiedenen Nationalteam-Kanäle, den ganzen Content, den wir für unsere Nationalteam-Partner Sponsoren machen, das verantworte ich. Und plus gebe ich selber Medienschulungen, verantworte das ganze Medienschulungskonzept von Stufe U16 bis zur Trainerausbildung. Und von dem her, ja, langweilig ist man nie. Und rein der Job als Medienverantwortlich von der Nazi, das ist auch sehr viel Organisation im Vorfeld. Ab dem Moment, wo wir uns qualifiziert haben für die WM, ja, bin ich nonstop dran. Es sind sehr viele organisatorische Sachen. Wir bereiten verschiedene Sachen vor, Krisenkommunikationskonzept. Alle möglichen Szenarien werden auch durchgeplant, damit man dann ready ist, wenn man vor Ort ist.
Ja, das ist bald der Fall. Ein besserer Zeitpunkt für einen Podcast kann man sich fast nicht auslesen. Diese Woche ist auch noch gerade das Kader bekannt für die Weltmeisterschaft der Schweiz. Es hat aber für Schlagzeilen gesorgt, weil ja 3 Medienunternehmen das Kader schon vorher leaken können.
Ihr habt nicht dazugehört,
oder? Ja, leider nicht. Sonst hätten wir da schon etwas preisgeben können. Wie fest nervt das? Wie wird das intern aufgearbeitet? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt eben das Kader schon vorher eigentlich bekannt ist und es hat auch alles gestimmt?
Sehr. Es nervt sehr. Es sind die undankbaren Momente in unserem Job. Einerseits, weil man immer gerne den Lead hat in der Kommunikation. Andererseits, weil wir eine relativ aufwendige Aktion geplant haben auf Social Media. Wir wollten eigentlich die Fans das Kader entdecken mittels Bildrätsel. Und das Ganze hat natürlich ein bisschen seine Magie verloren, wo dann das ganze Leak entstanden ist. Man muss aber auch realistisch sein. So ein Kader ist das, was am meisten interessiert. Es ist die News, die jeder Schweizer Sportjournalist will bringen in diesen Tagen. Und wenn die Spieler ganz nach dem Prinzip intern vor extern auch informiert werden, wenn halt schon mehrere Leute im Staff das Ganze wissen und so weiter, dann kann es mal vielleicht auch ohne bösen Willen halt geben, dass irgendeine Information durchsickert. Und wegen dem muss man auch realistisch sein, in der heutigen Zeit das Ganze geheim behalten, ist extrem schwierig. Das haben wir ja zum Beispiel jetzt auch in Deutschland gesehen. Dort ist es noch ein bisschen wilder zu und her gegangen.
Kann man so sagen.
Und von dem her, ja, darf man sich auch nicht zu fest kaputt machen, aber es ist natürlich immer unser Anspruch von der Kommunikationsabteilung, dass wir den Lead haben. Und eben, da tut es uns besonders weh, weil wir eigentlich den Fans den Moment wollen schenken, wo sie selber Namen entdecken und nicht einfach in einer Zeitung lesen. Aber das ist jetzt Vergangenheit und wir gehen weiter. Aber es hat mich genervt.
Das verstehe ich. Und gleich noch schnell eben wegen der Reaktion, die ihr da gemacht habt, mit den Spielern suchen. Ich meine zum Beispiel Brasilien und auch für andere Teams, sie haben so eine Live-PK gemacht, alle Spieler und Familie gucken zu. Und dann gibt es entweder ja, die grösste Freude, wie beim Neymar zum Beispiel, oder das Gegenteil, wo dann sehr viral gingen auf Social Media. Deutschland hat auch so ein bisschen Videos kreiert von jedem Spieler, mit aufwendigen Videos. Das ist auch in dem Fall so ein bisschen ein Part von deinem Job und deinem Team, so etwas, ja, genau, ins Leben zu rufen.
Genau, also die ganze Strategie verantwortet Fabian Michel und ich. Und sehr viele Ideen kommen dann nachher von unseren Mitarbeitenden. Sie sind sehr kreativ und auch sehr gut in der Umsetzung. Vielleicht magst du dich noch erinnern, vor der Women's Euro, vor der Europameisterschaft der Frauen letztes Jahr, haben wir eine Schnitzeljagd durchs ganze Land gemacht, wo wir mit Hinweis die Leute quasi zu Orten in der Schweiz gelockt haben, von Lugano bis Basel, von Genf bis Chur. Und sie haben dann dort einen Namen irgendjemand gefunden. Und das ist sehr gut angekommen. Und selbst die Aktion jetzt, auch wenn man es gerade vorher schon kennt hat aus den Medien, also wir haben knapp 4 Millionen Leute erreicht auf den sozialen Medien, knapp 4 Millionen Aufrufe gehabt, was für ein kleines Land wie die Schweiz nicht so schlecht ist. Und es hat jede Aktion dafür und wieder. Die Pressekonferenz von Ancelotti, wo selbst Spieler noch nicht wissen, ob sie dabei sind oder nicht, hat natürlich eine gewisse Magie. Andere sagen dann, hey, die Spieler, die selber betroffen sind, sollten es doch vorher wissen, bevor die Medien informiert werden. Es gibt, wie bei jeder Kommunikationsmassnahme, dafür und dawider. Und jeder sieht es ein bisschen anders und das gehört auch dazu.
Wer dabei ist, ist auch der Freiburger, der Michel Ebüscher. Also für einen Podcast natürlich sehr spannend. Wie ist er für einen Media Officer zum Handeln?
Sehr dankbar, sehr dankbar. Nein, mit dem Michel habe ich ab und zu ein bisschen den Running Gag, dass er eigentlich mein Nachfolger könnte werden. Ich sage ihm immer wieder, er wäre prädestinierter Media Officer von einem Fußballteam. Er ist sprachlich super, er ist empathisch, er ist strategisch gut. Ab und zu werden ein Turnier Fragen auch, und wer würdest du jetzt morgen an der Pressekonferenz bringen, so als Joke.
Tatsächlich.
Das habe ich dann auch mal in Deutschland gemacht, wo nachher die Antwort war, dass ich gerne ihn würde bringen. Nein, er ist sehr professionell, macht sehr gut vor der Kamera und er ist sicherlich einer von den pflegeleichter Spieler. Es macht Spass, mit ihm zusammenzuarbeiten, absolut.
Welcher Spieler ist am gefährlichsten ohne Medientraining?
Nein, gefährlich ist niemand. Aber es ist klar, dass zum Beispiel jetzt ein Captain viel Aufwand braucht, aber nicht, weil es er ist, sondern einfach, weil er sehr, sehr viel Aufmerksamkeit überkommt. Ich muss sich vorstellen...
Granit Xhaka müssen wir noch
sagen. Granit Xhaka, genau. Zum Beispiel nach einem EM-Spiel wie das gegen England, wo wir im Viertelfinale ausgeschieden sind. Die meisten Spieler haben schon duschen gehabt und sind schon im Bus gesessen, wo der Granit immer noch im Interview gegangen ist.
Wow.
Der Granit hat 14 Interviews nach dieser Niederlage gegeben. Und das ist das, was ich auch immer wieder sage, wenn man ein bisschen zu voreilig, ohne den Granit zu kennen, über ihn urteilt. Der Granit ist ein riesen Leader. Er ist ein Beispiel für all die im Team, aber auch für viele draussen. Er übernimmt extrem viel Verantwortung. Aber klar, während diesen 14 Interviews lassen wir natürlich nicht allein. Und wegen dem rein zeittechnisch braucht er mehr Unterstützung oder mehr Begleitung. Aber einfach, weil es der Captain ist, inhaltlich macht er es gut. Wir reden immer wieder über den Granit, weil er polarisiert. Aber ich mag Typen mit Ecke und Kante und wegen dem arbeite ich mit dem Granit sehr, sehr gerne zusammen.
Ja, das verstehe ich komplett. Auch gerade braucht es da manchmal noch so mehr so Situationen, wo man bewusst Kommunikation muss steuern, eben wie so ein Fall wie dann vor ein paar Jahren Xhaka und Ruf frisch gsi. Gibt es da eben solche Sachen, die man auch so bewusst streuen muss?
Ein grosser Teil von meinem Job und der von Adrian Arnold passiert im Hintergrund. Also ich sage, das, was vor der Kamera passiert, ist dann einfach die Spitze vom Eisberg. Aber Hintergrundgespräche, strategische Massnahmen und so weiter, die sehen wir in den Medien nicht. Die Journalisten meinen immer, sie wissen alles. Stimmt nicht, bei weitem nicht. Die Spieler meinen immer, die Journalisten wissen viel weniger, als sie eigentlich wissen. Das stimmt natürlich auch nicht.
Okay.
Es ist irgendetwas in der Mitte, wo der Wahrheit entspricht. Aber klar, es passiert sehr viel im Hintergrund und das ist auch Teil von unserem Job. Auch die interne Kommunikation sind wir ab und zu beratend rum. Zum Beispiel, wenn der Trainer oder der Spieler etwas mitteilen muss, kommt er ab und zu uns und fragt, hey, wie könnt ihr das am besten machen? Das ist ein sehr grosses, wie soll ich sagen, Bewusstsein, dass Kommunikation sehr wichtig ist in einem Team, in der Schweizer Nazi. Und dementsprechend werden wir auch von vielen verschiedenen Staffmitgliedern und Spielern um Rat beten. Aber das ist ja genau richtig so.
Auch gerade eben das Verhältnis mit den Journalisten und Journalisten von der Schweiz, aber auch von der ganz anderen Welt, da muss man ja irgendwo eine gewisse Nähe haben und gleich eine Distanz. Was darf man, wo muss man Grenzen setzen? Das ist, glaube ich, sehr schwierig wahrscheinlich irgendwo.
Ist klar, wir stellen die Regeln auf an einer Pressekonferenz. Was Anfragen betrifft, sind Einzelinterviews möglich, sind keine Einzelinterviews möglich. Ich könnte dir meine Mail-Inbox momentan zeigen oder meinen WhatsApp-Chat-Verlauf. Ja, wir könnten täglich Hunderte von Einzelinterviews machen. Ab dem Moment, wo FIFA meine Nattelnummer und meine Mailadresse in FIFA Media Hub, also quasi auf dieser Plattform, wo sich Medien informieren können, publiziert hat,
sprengt's.
Am Morgen verwache ich und ich habe die erste Anfrage aus Asien, weil die halt schon am Arbeiten sind. Dann kommen irgendwann die Schweizer während dem Tag. Und dann gegen Abend merkst du, dass Mexikaner und Brasilianer und US-Amerikaner wach sind, wow, und angefangen haben zu arbeiten. Und ja, das muss man alles kanalisieren. Schlussendlich versuchen wir, das bestmögliche Ambiente zu schaffen, dass Spieler performen können auf dem Feld. Es gehört dazu, dass man etwas für das Image macht, dass man für die Fans etwas macht. Das ist auch der Spieler ein riesiges Anliegen. Aber der Fokus muss trotzdem der Fußball sein. Und das Gleichgewicht müssen Adrian Arnold und ich ein bisschen versuchen zu finden.
Und genau das geht es ja auch gerade an der WM in den USA jetzt für euch. Was erwartet uns da jetzt von außen an? Hat man natürlich die ganze Sache mit dem Trump gesehen, die horrenden Ticketpreise oder Hotel. Es hat so ein bisschen ein Geschmäckchen. Wie ist das für euch, wo es eigentlich um zu performen geht und gleichwohl hört man so viele andere negative Geschichten?
Ich glaube, wenn mich als medienverantwortlich fragst, sagt er klar, das ist ein Thema. Zwischen Januar und Anfang März haben wir zweimal mehr Anfragen bekommen zu diesen Themen als zu Fußball.
Das ist crazy.
Also logisch befassen wir uns Tag und Nacht damit. Wenn du jetzt einen Spieler fragst, bin ich ziemlich überzeugt, denen gelingt es, sich auf den Fußball zu fokussieren. Das ist auch richtig so. Sie sind Fußballer, sie haben sich nicht ausgesucht, wo die WM ausgetragen wird. Und das ist ein Traum von jedem kleinen Bub, der fährt auf den Kicken, mal an einer WM zu sein. Es ist auch völlig richtig, dass sie gewisse Sachen ausblenden. Aber ich kann dir sagen, sie nehmen es auch wahr. Wir haben zum Beispiel im März zusammen Zug sehr viele Fragen von den Spielern bekommen bezüglich der politischen Situation, bezüglich der Weltlage. Und du siehst, dass natürlich das auch bei ihnen am Mittagstisch daheim mit der Familie, mit den Kindern ein Thema ist. Und dass nachher auch mit konkreten Fragen auf uns zukommen. Wie handelt das der Verband? Und es ist immer ein sehr interessanter Austausch. Aber ich wünsche mir sehr, dass sie sich natürlich dann ausschließlich auf den Fußball konzentrieren können. Schlussendlich geht es darum, die Schweiz stolz zu machen. Grosse Freude zu bereiten während des Spiels. Und das gelingt am besten, wenn der Kopf 100% beim Fußball ist.
Was natürlich anders wird sein, vor zwei Jahren haben wir die super schöne Euphorie, die Fanmärsche und alles. Also besser geht es nicht mehr, was wir in Deutschland an der Europameisterschaft erlebt haben. Ich war auch dabei, beim einen Fanmarsch oder bei zwei in Frankfurt und in Düsseldorf. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Ausgangslage, auch für die Spieler, die vor Ort in Amerika.
Absolut. So etwas werden wir nie mehr haben, weil näher kannst. Vor allem für Deutschschweizer. Nachher, wenn es in Frankreich wäre, würde Tromon sagen, näher geht es auch nicht mehr. Für Tessiner ist es gleich, wenn es in Italien wäre. Für Deutschschweizer gibt es nichts Näheres als Europameisterschaft in Deutschland. Ich weiss nicht, ob wir jemals wieder eine Europameisterschaft in der Schweiz werden haben. Die haben wir ja 2008 gehabt, bei den Männern, letztes Jahr bei den Frauen. Aber die Turniere werden immer grösser. Du siehst auch, wie gross die Stadien sind. Und wegen dem ist Deutschland wahrscheinlich wie das Nächste, wo man als Deutschschweizer Fan kann haben. Und dementsprechend war die Euphorie natürlich auch riesig. Es ist eine ähnliche Kultur, wir reden die gleiche Sprache, man kann spontan mit dem Auto überfahren. Das ist jetzt eher ein bisschen schwieriger. Man kann nicht einfach das Auto nehmen und sagen, komm, ich gehe von Freiburg oder von Tafers oder von wo auch immer kurz auf San Francisco, LA oder Vancouver.
Genau, das wird ein bisschen schwieriger. Nehmen wir uns doch schnell mit in die nächsten Wochen bis zu dem ersten Tag, wo es gegen Katar, am Samstag ist es, 13. Juni, der um der erste Match geht. Jetzt sind wir eben Freitag, 22. Mai, weil jetzt gerade fährt das Vorbereitungscamp an und dann geht man dann mal eben schon rüber.
Genau, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt die Sendung hört, sind wir schon in St. Gallen im Trainingscamp, haben auch noch ein Testspiel gegen Jordanien im Kibum Park. Das ist am Sonntag 31. am Nachmittag vor dem Eishockey-WM-Final. Und dann reisen wir am 2. Juni auf Los Angeles. Von dort gehen wir mit dem Bus auf San Diego und dort ist unsere Base. Dort ist unser Hotel und unser Trainingsplatz. Und dort tun wir uns vorbereiten, akklimatisieren für das erste Spiel. Jetzt da Besonderes ist, dass wir schon 11 Tage vor dem ersten Spiel übergehen. Laut FIFA-Reglement müssen wir eigentlich 5 Tage vor dem ersten Spiel im Land, wo die Weltmeisterschaft stattfindet, sein. Allerdings haben unsere Performance-Spezialisten das Ganze gut angeschaut und haben gesagt, aufgrund der klimatischen Bedingungen, aufgrund des Jetlag, performt der Spieler am besten, wenn man 11 Tage, also performt er am besten dann in San Francisco bei dem ersten Match, den du angesprochen hast, wenn er schon 11 Tage vorher ins Land reist. Und dementsprechend haben wir die Vorbereitung so angepasst, dass alles so professionell wie möglich stattfindet und dass dann die Jungs wirklich ready sind, wenn es dann gegen Katar losgeht. Und ja, hinter der Kulisse kannst du dir vorstellen, jeden Tag Medienaktivitäten, jedes Medium möchte noch irgendeine Staff-Geschichte machen. Das heisst, nächste Woche wird ich den Materialwart in einer Videoreportage begleiten. Jeder möchte mit dem Teammanager reden, der übrigens auch Freiburger ist, der Damien Mollar. Und ja, es passiert ganz viel im Hintergrund, damit ihr dann während der WM und kurz davor viele spannende Artikel können lesen, viele TV-Berichte sehen und ja, Teil von dieser ganzen Mission sind, weil es ist immer eines unserer grössten Ziele, dass die Schweizer Bevölkerung, dass die Schweizer Fans wirklich teilnehmen können, egal ob es jetzt in Deutschland oder in den USA ist.
Oh, genau, was du vorhin angesprochen hast, das San Diego, das Space Camp, finde ich noch spannend. San Diego ist auch mir sehr bekannt, ich habe dort mal Sprachaufenthalt gemacht. Von dem her kenne ich das
kannst
sehr gut.
Kannst du mir Tipps geben, ja, falls vielleicht. Ich mal eine halbe Stunde frei habe?
Wenn das mal der Fall ist, kann dir noch ein paar Tipps geben, definitiv. Wie sieht das dort aus? Ich meine, das ist ein super schöner Komplex, den man sich da ausgesucht hat. Bist du da auch involviert in der ganzen Auswahl oder wie ist das abgelaufen?
Also die Auswahl schlussendlich trifft das Gremium, wo die verschiedenen Interessen wie zusammenkommen, mit einem ganz klaren Fokus aber auf den sportlichen Aspekt. Also ist klar, dass der Trainer, sein Assistent, der Direktor und so weiter vielleicht ein bisschen mehr Gewicht haben als jetzt eine Meinung vom Materialwart oder vom Medienchef, aber das ist auch richtig so. Aber da sind wir uns sehr schnell einig gewesen, dass das die beste Lösung ist. Und ich glaube, das ist wirklich auch etwas, was der SFV extrem verbessert in den letzten Jahren. Es ist immer sehr professionell, was man da alles für Informationen schon im Vorfeld reinholt, was man alles anschaut, damit man wirklich nachher weiss, hey, wir haben das richtige Paket ausgewählt, mit Hotel, mit Trainingsplatz. Es ist unser Zuhause für mindestens einen Monat. Und dementsprechend muss vieles stimmen. Für mich ist nachher vor allem entscheidend, dass ich im März über bin, dass ich das Ganze anschaue, dass ich mit den Leuten vor Ort rede. Ich baue dort ein Medienzentrum auf, aus dem Nichts. Und während auf Stuttgart, wo wir während der Europameisterschaft daheim waren, dort konnte ich rauffahren am Morgen, am Abend wieder zurück. Ich konnte einmal mehr gehen, dass es auch das Budget erlaubt. Jetzt auf San Diego hatte ich drei Tage gehabt und dort hat alles organisiert werden. Und ab dann waren es nur noch FaceTime-Calls und Mails. Aber ich bin zuversichtlich, dass alles wird stimmen und dass alles wird vorbereitet sein, wenn wir dann am 2. Juni eintreffen.
Jetzt hast du ein bisschen erzählt, was du alles schon machst, vor der WM, während der WM. Ist aber dein Job am stressigsten am Matchtag selber oder tatsächlich eben was vorher aus passiert?
Hey, der Matchtag ist oft sogar der ruhigste Tag. Ja, das hat damit zu tun. Gut, jetzt spielen wir ja dreimal am Mittag US-amerikanische Zeit, respektive lokale Zeit. Die USA hat ja auch schon mehrere Zeitzonen.
Genau.
Aber dass ihr den Match am Abend um 9 Uhr seht, stehen wir früh auf und essen dann morgen um 9 Uhr Pasta, damit wir dann am Mittag in lokale Zeit auf dem Platz sind. Der Matchtag, wenn wir in der Schweiz spielen, am Viertel vor 9 Uhr am Abend, so die klassische Anspielzeit, dann ist eigentlich der Tag in sich recht ruhig für mich, weil an diesem Tag finden natürlich keine Medienaktivitäten statt. Wir schonen Spieler sollen sich ausruhen und fokussieren auf den Match. Die meisten Sachen sind schon aufgeleistet, auch organisatorisch. Und wegen dem ist der Matchtag in sich, bis man ins Stadion geht, oft eigentlich der Tag, wo wie am ruhigsten ist. Es kommen auch am wenigsten Anfragen rein, weil ja, es geht nur noch ums Spiel und nicht nur um Sachen rechts und links. Der Match selber, je nachdem wie er verläuft, ist er ruhiger oder weniger ruhig für mich. Und dann, klar, ab den 60, 70 Minuten geht es los. Dann tue ich mich vorbereiten, schaue, welche Fernsehstation welche Interviews möchten. Das Ganze auch organisatorisch vorbereiten, die richtigen Kleider für die Spieler, für das Interview vorbereiten und so weiter und so fort. Und ab dem Moment, wo abpfiffen wird, ist klar, ist Stunde, eineinhalb, Vollgas. Dort darf nichts schieflaufen, 10'000 Gedanken im Kopf, alles aneinander vorbeibringen. Und dann muss man performen, genauso wie Fußballer während dem Spiel performen, muss ich dann nach dem Spiel performen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer daheim all das überkommen, was sie gerne möchten sehen und hören.
Ja, genau. Und eben gerade so bei Interviews, gibt es da Regeln, wo du manchmal den Spieler vor dem Interview noch schnell briefst, hey, über das Thema reden wir heute nicht? Oder eben, wenn sich etwas entwickelt, hat es da schon gewisse Situationen mal gegeben?
Also verbieten tun wir ihnen nie etwas. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir geben oft Tipps. Aber der letzte Entscheid trifft immer der Spieler selber. Weil es sind erwachsene Menschen. Das wäre völlig kontraproduktiv und auch nicht richtig, wenn wir ihnen würden sagen, sag unbedingt das, sag ja nicht das. Also das machen wir nie. Es kommt sehr oft die Interviewsituation darauf an. Nach einem Spiel muss man einem Fußballer nicht mehr gross sagen, um was es gehen wird. Dann ist die Frage, wieso hast du den Ball so gespielt, wieso ist der drüber, wieso hast du den Penalty geschossen und nicht den anderen und so weiter und so fort. Da braucht es dann grosse Briefings. Da geht es mehr darum, den Spieler auch ein bisschen emotional abzuholen, spüren, wie es ihm geht, noch ein Wasserfläschchen geben. Mittlerweile kenne ich all die Jungs, ich weiss, wer eher noch mal einen Moment braucht, wer gerne vor den Spiegel geht, bevor er vor die Kamera geht, wer hingegen eben gerne ein bisschen runterkämpft und verschwitzt aussieht vor der Kamera, weil es zu seinem Image passt. Und hingegen, wenn es losgelöste Interviews sind, vielleicht ein Hintergrundbericht oder etwas unter der Woche mit dem SRF, sagen wir zum Beispiel, dann klar, da werden Themen vorbereitet, auch vor einer Pressekonferenz sagen wir, hey, wir nehmen da das, das und das kommt. In welche Richtung möchtest du gehen, wenn zum Beispiel jetzt diese Frage kommt? Das ist ein klassisches Beispiel, wenn ein Spieler um einen Stammplatz am Kämpfen ist. Was sagst du, wenn der Journalist dich fragt, ob du dich vorher siehst in dem Rennen um den Stammplatz? Gibst du eher kämpferisch? Gibst du eher bescheiden? Was willst du erreichen? Wir sehen es so, wir empfehlen dir, in diese Richtung zu gehen, aus diesem Grund. Aber der finale Entscheid trifft immer der Spieler.
Und was ich auch noch spannend finde, weil ich auch Teil von dieser WhatsApp-Gruppe bin, die es gibt, von der Schweizer Nazi. Da
bombardiere ich euch mit Infos.
Genau, genau. Und darum eben gerade meine Frage. Ich meine, für dich, das hat sich ja auch mit der Zeit vom Wandel sehr geändert, wie das früher koordiniert ist. Und jetzt passiert viel eben über die WhatsApp-Gruppe, wo, keine Ahnung, ich glaube 500 Leute drin sind, die eben die wichtigsten Informationen über die WhatsApp-Gruppe mitbekommen.
Genau, also via mein Handy erreiche ich relativ schnell relativ viele Leute. Und ich glaube, es ist sehr wichtig in der Kommunikation allgemein, dass man mit der Zeit geht. Also es bringt nichts mehr, lange Mails verschicken, wenn jeder Journalist selber am liebsten die Push-Nachricht überkommt quasi. Und wegen dem haben wir seit ein paar Jahren für jedes Nationalteam, das wir medial betreuen, eine WhatsApp-Gruppe, wo sich Journalisten einschreiben können. Momentan kommst du sehr viele Kollegen über in dieser Gruppe aus aller Welt. Ich werde jeden Tag gefragt, wie man in die Gruppe kommt. Aus eben Venezuela, aus dem Kongo, aus Vietnam etc. Und in dieser Gruppe verschicken wir einerseits die offiziellen Mitteilungen, also wenn sich ein Spieler verletzt, wenn wir irgendetwas offiziell kommunizieren müssen, aber auch sehr viel organisatorisches. Hey, der Mediatermin findet mit dem Spieler statt. Um diese Zeit übrigens kommen wir dort rein, die Akkreditierungen müssen da beantragen. Und in diesem Chat passiert viel und das ist auch Teil von meinem Job.
Was auch Teil von deinem Job ist, das ist schon vorhin angesprochen, ist eben Social Media. Was alles für Content, der schlussendlich auch drauf kommt. Wie hat sich das verändert für euch mit diesen heutigen Spielergenerationen? Ist da, eben, man sieht häufig auch so Content, wo der Spieler fragt, nach einer Frage, dann müssen sie irgendeine andere Mitspieler nennen. So ein bisschen Sättigungszeug, das ist auch Teil vom ganzen Image und von der Kampagne, wo man so ein bisschen sagen kann.
Absolut. In der heutigen Zeit erreicht man am schnellsten, am einfachsten und auch am kontrolliertesten Fans, Community via die eigenen sozialen Medien. Die Rubrik, die du ansprichst, ist die beliebteste. Die UBS Key Question, gesponsert von unserer Hauptpartnerin, von der UBS. Und dort geht es darum, dass man eben auch das Team ein bisschen kennenlernt. Und das ist gerade ein gutes Beispiel. Da kommen eben unsere Interessen strategisch rein, weil wir wollen das Team nahbar machen, wir wollen zeigen, wie die ticken. Das sind Menschen in erster Linie, das sind nicht Fußballer. Nachher, klar, legen das Schweizer Nazi-Shirt an und kicken, aber da steckt ein Mensch dahinter mit Emotionen, mit Interesse, mit Angst und so weiter. Und da wollen wir die Fans ein bisschen teilhaben. Und dann kommen die Interesse vom Partner, der das Ganze möchte branden, der das Ganze unter ihrem Namen auch möchte zeigen. Also der Austausch quasi zwischen Partner, meinem Team und Nationalteam, das ist auch ein bisschen mein Job, genau.
Und was macht die Schweizer Nazi so international für die Medien so besonders? Was ist so ein bisschen, was findest du, wie würdest du sagen, wenn du das jetzt einem anderen Media Officer von der Nazi irgendwie musst erklären?
Was ich immer höre, ist, wow, wie viele Sprachen könnt ihr eigentlich?
Ja, fair, ja.
Und das ist amigs ein Kompliment an mich, was ich sehr gerne entgegennehme. Da habe ich auch Glück gehabt als zweisprachiger Designer, der jetzt in Fribourg lebt. Aber auch die Spieler. Also, ich mache ein Beispiel an Sylvain Widmer, wenn der dann in San Diego wird an der Pressekonferenz sitzen, die wird auch auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch können Auskunft geben können. Ich finde immer ein anderes Land, das das bieten kann.
Ja, das
und
gibt's.
Wir machen das auch wirklich. Wir legen grossen Wert auf die Diversität, auf die Vielfalt auch. Wir sagen nicht einfach, nein, er macht es nur in seiner Muttersprache, sondern jeder Spieler, der sich auf einer Sprache wohlfühlt, kann sich dazu äußern. Und klar, es ist mega schön, ich bin Patriot, ich liebe die Besonderheiten von der Schweiz, aber es ist auch mehr Aufwand. Also nach einem Match muss man sich vorstellen, ich sage jetzt das Beispiel von Österreich, die geben halt Interview auf einer Sprache für vielleicht ein oder zwei Rechteinhaber aus dem eigenen Land. Wir haben nur schon unter dem Dach von der SRG halt drei Fernsehstationen, Tessiner, Tromo und Deutschschweizer, plus drei verschiedene Radio. Und ja, dementsprechend multipliziert sich die Interview natürlich immer mal drei. Das gehört dazu, das sind sich auch unsere Spieler gewöhnt und sie machen es wirklich top, weil ja, es braucht viel Zeit, viel Geduld auch, manchmal nach einem Spiel vielleicht dreimal das Gleiche zu sagen in der gleichen Sprache. Aber part of the game, das gehört dazu.
Und wenn du schon siehst, dass dein Team sehr viel Kreative sich Sachen überlegt, was da vielleicht auch an der WM passieren kann, wer ist da, was für ein Team ist da vor Ort in Amerika und auf was dürfen wir uns gefasst machen für coole, lustige Social-Media-Videos vielleicht?
Genau, wir sind das fünfte in der Kommunikationsabteilung innerhalb des Staff der Männer-Nazi. Das sind eben Adrian Arnold und ich, die die Medienarbeit machen. Ich habe jetzt Glück und das grosse Privileg, dass ich zum ersten Mal Hilfe bekomme. Meine rechte Hand wird das Sven Mikose sein, der normalerweise das Frauennationalteam betreut. Er kommt jetzt erst mal mit, weil es ist noch mal mehr geworden. Es finden noch mehr Sachen gleichzeitig statt nach einem Match. Und ich kann nicht an zwei Jahren gleichzeitig sein. Und wegen dem komme ich da Unterstützung über. Das ist wieder klassisch Kommunikationsbereich, der Medienbereich. Und dann haben wir zwei Content Producer dabei. Also zwei, die fotografisch, grafisch, videografisch Sachen produzieren. Das ist einerseits der Fabian Michel, andererseits der Sammy Ebneter, die auch schon sehr erfahren sind, schon seit mehreren Jahren dabei sind. Und sie haben einen coolen Contentplan auf die Beine gestellt. Zu viel darf ich nicht verraten. Sonst ja. Schimpfen sie dann mit mir, weil ich alles schon geleakt habe. Aber viele Insights, viele Sachen, die ihr bis jetzt auch noch nicht gesehen habt. Ihr erfahrt von morgen früh, was die Spieler am Morgen essen, bis zu einer Roomtour in den verschiedenen Räumlichkeiten im Hotel ist mal geplant. Also auch da ist die Leitlinie ganz klar, wir wollen die Leute teilhaben. Wir sind weit weg. Es gibt einen Zeitunterschied von mindestens 9 Stunden. Aber die Fans sollen Teil dieser Mission sein. Die Fans sollen alles hautnah miterleben. Und für das produzieren wir auch coolen Content.
Und vielleicht auch wie die Spieler auf dem Golfplatz am freien Tag.
Die Spieler, den Golfplatz haben wir sehr schön vor dem Hotel. Genau. Es gibt viele Golfer. Einer ist, glaube ich, Freiburger.
Genau, richtig.
Und wenn sie mal frei haben, dann werden sie wahrscheinlich auch geholfen. Genau. Aber ob man sie dort begleitet, weiß ich nicht.
Ja, das ist okay. Dann gehen sie auch mal in Ruhe in ein...
Das gehört auch dazu, ist auch wichtig.
Dass sie da in ein Bar oder Birdies erreichen.
Genau.
Was war dein verrücktester Moment mit der Schweizer Nazi bis jetzt aus deinem Job raus?
Meinst du rein sportlich oder von meinem Job her?
Ja, du kannst beide so nennen.
Ja, also sportlich ist klar, wenn als Tessiner gegen Italien 2-0 gewünscht in Berlin, in dem legendären Olympiastadion. Ich bin Sportfreak, auch neben dem Fußball, Leichtathletik, Radsport, Eishockey, Ski, Alpin, alles Mögliche. Und in dem Stadion, wo der Usain Bolt die zwei Weltrekorde aufgestellt hat, wo Geschichte geschrieben wurde, ist jetzt mal 1936 an den Olympischen Spielen und so weiter und so fort, wo Italien ja auch Weltmeister geworden ist 2006 gegen Frankreich, dass man dort an einem wunderschönen sonnigen Tag mit, was sind es gewesen, 15'000 Schweizer etwa, dass man dort so ein Spiel abliefert, wenn Italien keinen Stich gegen uns hat. Genau. Also das ist wirklich, das ist ein Vergnügen, den Match zu schauen. Die Euphorie, die Stimmung, das muss das Highlight sein. Und beruflich gesehen, ja, ich habe halt, offen bin ich halt die grossen Momente mit dem, was ich erlebt habe. Also zum Beispiel jetzt nach dem legendären Spiel gegen Frankreich 2021, wo der Jan Sommer die Schweiz im Penaltyschiessen im Viertelfinale gehext hat und er den Penalty von Kylian Mbappé pariert hat. Dort sprechen mich oft Leute an, ja, wie ist das im Stadion und so weiter. Aber ich habe vor allem in Erinnerung, ich bin mit dem Jan nachher so lange in der Interviewzone gewesen, wo der Jan mit den Interviews fertig war. Ist kein Mensch mehr im Stadion gewesen. Also sogar die Reinigungskräfte haben ihren Job schon gemacht. Also es ist wirklich niemand mehr rum gewesen. Und der Jan, so wirklich, weißt, so mega nahbar, so mega menschlich, sagt mir, hey, Mensch, ist meine Mami und mein Papi noch da? Ich möchte sie noch kurz umarmen. Und ich habe so auf die Tribüne geschaut und es ist wirklich niemand mehr rum gewesen. Es hat mir so leid da, weil ich ihm so viele Interviews aufgebrummt habe, hat er nicht mal Zeit gehabt, zu der Familie zu gehen. Das ist ein Moment, den ich mich erinnern mit dem Jan, den ich auch mega gerne zusammen geschafft habe. Ja, es gibt ganz viel. Ich könnte irgendwann schreiben ein Buch, glaube ich.
Das wäre sicher sehr, sehr spannend. Und vielleicht noch zum Abschluss. Zu was ist die Schweizer Nazi fähig diesen Sommer? Du kennst die Typen sehr gut. Das ist ein eingespieltes Team. Es gibt nicht grosse Überraschungen. Zu was ist sie fähig?
Ich glaube, der Murat Yakin hat wirklich so sein Team zusammengestellt. Er weiß, was er hat von diesen Spielern. Er legt auch grossen Wert darauf, dass sie sich im Team dementsprechend bewegen. Er betont es ja immer wieder, sie müssen ihre Rolle kennen. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich der Fall, dass jeder weiß, was er muss bringen, dass Nazi gut performen kann. Und von dem her traue ich unserem Team sehr, sehr viel zu. Wir haben es gesagt, der Präsident hat es gesagt, der Muri hat es gesagt, wir wollen die beste WM spielen, die ein Schweizer Team jemals gespielt hat. Und das würde bedeuten, dass wir ins Viertelfinale kommen. Das ist ein hochstehendes Ziel. Man muss sich bewusst sein, spätestens, allerspätestens im Achtelfinale wartet ein richtig grosser Brocken. Aber ich glaube, wir dürfen auch mit Selbstvertrauen dort rübergehen. Wir haben ein gutes Team, gute Erfahrungswerte von den letzten Turnieren. Die Unterstützung wird auch rum sein, aus der Schweiz und auch vor Ort. Von dem her, ich bin zuversichtlich, dass ich noch ein paar Wochen länger in den USA bleiben
wird. Das wäre sehr schön. Und gleich noch, du hast vorhin auch so ein bisschen von Krisenkonzept geredet. Also in den letztjährigen Turnieren ging um so ein Aufreger geben, blonde Haare, Topoadler. Ist das etwas, wo natürlich, das ist negativ, aber wo du auch musst wie vorbereiten, das geht nein für dich halt eine andere Arbeit.
Bei den blonden Haaren bin ich dabei gewesen, beim Topoadler natürlich noch nicht. Dort habe ich noch nicht beim SFV gearbeitet. Es sind Situationen, die gemanagt werden müssen. Im besten Fall kommt es gar nicht zu solchen Situationen. Ich würde die zwei Fälle auch nicht unbedingt vergleichen, sind total anders.
Das ist ja so.
Aber es ist klar, es geht darum, dass wir eine gewisse Ruhe haben, dass sich die Fußballer wirklich auf das konzentrieren können, was darauf ankommt, um das Fußball zu spielen. Und ich glaube, in Deutschland haben wir gezeigt, dass wir es auch können. Dass wir, wie soll ich sagen, keine Geschichten rechts und links liefern, sondern dass wir uns wirklich auf das Wichtige fokussieren können. Und das hat ja auch gut funktioniert. Also es hat nicht viel gefehlt und wir werden in die Halbfinale kommen. Ab und zu verwache ich immer noch mitten in der Nacht und denke an das Penaltyschiessen gegen England. Ja. Es hat so wenig gefehlt und ja, stellen wir uns lieber nicht vor, was da alles noch möglich gewesen wäre an diesem Turnier. Und dort haben wir gezeigt, auch mit Ruhe, auch mit, mit vollem Fokus auf den Fußball kann es funktionieren. Und das ist wahrscheinlich auch der beste Weg. Trotz allem, wenn dann mal etwas ist, muss man halt auch dort Kraft rausgewinnen. Emotionen gehören dazu. Man muss Motivation finden, vielleicht auch an Kritik, die öffentlich geäußert wird. Und schlussendlich zählt das Resultat. Wir haben jetzt das beste Beispiel, wenn wir schon die Brücke schlagen zu der Stadt, wo wir uns befinden. Hockey-WM, die Schweizer Nazi in der grossen Kritik vor ein paar Wochen, wegen etwas, das nicht direkt mit dem Sport zu tun hat. Jetzt eine riesige Euphorie. Ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt das gehört, immer noch.
Ja, genau.
Aber die ersten 5 Spiele haben schon mal super ausgesehen und ich war auch einen Tag im Stadion gewesen. Von der ersten bis letzten Sekunde haben 10'000 Leute durchgesungen. Gänsehaut-Feeling pur. Sportliche und Leidenschaft, die man auf dem Feld zeigt, ist immer noch das Wichtigste bei einem Nationalteam. Voilà.
Und genau, so soll es sein. Sehr schöner Abschlusssatz. Merci vielmals, bist du heute da gewesen, Sergio.
Danke vielmals nochmal und schöne WM, auch von daheim aus.
Merci vielmals. Und nächste Woche ist der Gast noch nicht klar, darum gibt es da noch keine Frage an den nächsten Gast. Ich wünsche eine gute Woche und ja, hopp Schweiz.
Vielen Dank.
Mit Sitzangeli mit dem Fabian Ebüscher. Jeden Mittwoch aus Podcast.